Das Thema heißt Amos, ein Mann Gottes oder Gottesdienst als Lebensmotto. Wie wir im Unterwegs, das ist unser Rundbrief, Gemeindebrief, vorangekündigt haben, werden wir uns in diesem Jahr mit Predigten befassen, welche stark mit unserem Jahreslos verbunden sind. Das Predigtteam wird über Verheißungen predigen, Sie werden dann das noch erfahren genauer. Und Monika und ich über Gottes Frauen und Gottes Männer aus der Bibel. Diese biblischen Lebensbilder werden uns sehr viel mit auf den Weg geben, wie wir unseren Glauben auf die Verheißungen Gottes ausrichten können, wie unser Glaube wachsen kann, wie sich unser Glaube im Alltag bewähren sollte. Und das erste Lebensbild von so einem Mann Gottes, das ist der Amos. Der erste Punkt, den wir anschauen, der Gottesdienst als Gegensatz zum Leben im Alltag. Da lesen wir Amos 5, 21 bis 25, zuerst nach der Luther-Übersetzung. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen, es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar und an euren Speiseopfern habe ich kein Gefallen. Und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es strömt aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie nie, ein nie versiegender Bach. Dann aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Gott sagt, ich hasse euer Feiern. Geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Harfengeklimper. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Das ist Hoffnung für alle, der gleiche Text. Was für harte Worte gegen die Feiertage und die Gottesdienste damals. Ich bin Gram, ich verachte, ich habe keinen Gefallen. Ich mag nicht ansehen, gipfelnd in dem Ruf, tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Und dann dieser beeindruckende Satz, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Was bedeutet das alles? Wer ist Amos und was meint er? In welche Situation hinein spricht er? Der Prophet Amos heißt Lastträger, war ein Zeitgenosse Hoseas und wirkte etwa 760 bis 750 vor Christus. Das Buch Amos gehört zu den kleinen Propheten. Er stammte aus dem judäischen Dorf Tekoa, etwa 4 Wegstunden südlich von Jerusalem und war Hirte und Maulbeerfeigenzüchter von Beruf. Die Übersetzer sind sich nicht ganz einig, war Maulbeerfeigenzüchter sein Beruf oder nur sein Hobby, ist man sich nicht ganz sicher. Als ihn der Herr zum Prophetendienst berief, diesen Amos, ja, war das nicht so ein etwas, was man sich vielleicht wünschte. Er sehr wahrscheinlich auch nicht. Er hätte sehr wahrscheinlich die Leute lieber ermutigt und gesammelt um Gott anzubeten, aber er bekam da einen ganz speziellen Auftrag. Er wurde nach Bethel gesandt, in das götzendienerische, falsche Heiligtum des Nordreiches, um dort dem sorglosen, üppig lebenden Volk eine ernste Bußbotschaft zu verkündigen. Damals unter dem König Jerobeam II. Erlebte das Nordreich Israels eine äußerliche Blütezeit. Reichtum und Verschwendung verbunden mit Betrug, Unterdrückung und Gesetzlosigkeit kennzeichneten diese Zeit. In Kapitel 1 bis 2 verkündet Amos Gerichtsbotschaften. Ja, für das wurde er auch berufen, auch relativ krass. Über einige heidnische Nachbarn Israels und dann über Israel und Juda selbst. Wie die Heiden waren sie verdorben und gerichtsreif geworden. In den Kapitel 3 bis 6 finden sich eindringliche Aufrufe zur Buße an das Volk. Er warnt sie vor dem kommenden Gericht Gottes, hält ihnen ihre Gleichgültigkeit und Unbußfertigkeit vor und stellt ihren Götzendienst und ihre nur äußerliche Frömmigkeit regelrecht bloß. Es folgen 5 Gerichtsvisionen, in denen die Zerstörung des Nordreiches und ihre Zerstreuung noch einmal vorausgesagt wird. Aber das Ende der Botschaft von Amos, und das ist doch sehr ermutigend, ist dennoch tröstlich. Er spricht von dem Tag, an dem der Herr das Geschick Israels wenden wird und die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten wird. Im Friedensreich des Messias, Kapitel 9, 11 bis 15. Wer möchte schon dieser Amos sein und solche Botschaften verkündigen müssen? Das muss ein ganz besonderer Mann gewesen sein, den da Gott ausgesucht hat, für so einen Dienst. Und ich denke, der hat sich das nicht ausgewählt. Und wenn er so Gabentests gemacht hätte, weiß ich nicht, ob er für sowas dann die Gabe bekommen hätte, haben hätte wollen. Oder ob er da nicht lieber etwas anderes gehabt hätte. Und Amos sagt es unverblümt, da gibt es Mächtige, die unschuldige Menschen für Geld in die Sklaverei und Arme für ein paar Schuhe verkaufen. So spricht der Herr. Die Leute von Israel begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen, das werde ich nicht ungestraft lassen. Ehrbare Menschen, die ihnen Geld schulden, verkaufen sie in die Sklaverei. Ja, sie verkaufen einen Armen schon, wenn er ein paar Schuhe nicht bezahlen kann. Also krass. Den Wehrlosen treten sie in den Staub und dem Schwachen verweigern sie sein Recht. Vater und Sohn gehen mit ein und demselben Mädchen ins Bett und ziehen damit meinen heiligen Namen in den Schmutz, Amos 2, 6 und 7. All das ist einem nicht fremd. Passiert auch heute. In der Seelsorge erleben wir viel solche Dinge. Ihr bedrängt die Gerechten, nehmt Bestechungsgelder und unterdrückt diejenigen, die kein Geld haben, Amos 5, 11. Gott tritt durch das Zeugnis von Amos als ein Fürsprecher der Armen und Schwachen auf. Wir wollen dies auch als Heilsarmee Zürich-Oberland tun. Eigentlich jede Gemeinde sollte das tun. Jede Einzelperson. Wir dürfen auftreten, hinstehen als Fürsprecher der Armen und Schwachen. Denen, die da so selbstsicher leben, wird das Gericht Gottes angedroht. Amos vermisst bei ihnen ein solidarisches Zusammenleben und ein Mitleiden mit den Frauen und Männern, denen es schlecht geht, die Hunger leiden, die vielleicht kein Dach über dem Kopf und keine Arbeit haben, mit der sie ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familien bestreiten können. Ist uns alles nicht fremd. Damit geschieht in Israel aber etwas Neues, noch nie Gehörtes. Der Prophet Amos verkündigt nicht einen selbstgefälligen Gott der Heiligtümer und Wallfahrten, sondern einen Gott, der sich nicht länger abfinden will mit dem Unrecht im Land. Gott sagt Nein zum Unrecht und deshalb auch Nein zu den rauschenden Kultfesten. Darum ist er ihren Feiertagen gram und verachtet ihre Versammlungen. Darum hat er an ihren Opfern keinen Gefallen. Darum ruft er, tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Amos, der mutige Verkünder. Die soziale Situation im Lande Israels passte einfach nicht zu diesen frommen Gottesdiensten. Amos verspürte vermutlich, da ging es gar nicht mehr um Gott und darum, ihm zu danken und ihn zu loben, dass er sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, dass sie in ihr Land geführt und sie bis heute bewahrt hat. In den Worten des Amos spiegelt sich die Enttäuschung Gottes, dass die Menschen so gar nicht bereit waren, danach auch im Alltag zu leben, was sie in den Gottesdiensten gelobt und versprochen hatten, nämlich sich an die Gebote Gottes zu halten und Mitmenschlichkeit im guten Sinne zu leben. Und ich denke, das ist auch etwas für mich, für uns. Wir feiern Gottesdienste in diesen schönen Räumlichkeiten, überall in den Kirchen. Und im Land sind soziale Missstände. Und wie leben wir da, wo wir hingestellt worden sind von Gott? Decken wir das auf? Leben wir so wie in den Gottesdiensten auch im Alltag? Darum dieses Thema, das auch heute Morgen uns bewegen darf. Gottesdienst als Lebensmotto. Darum der zweite Punkt, der Gottesdienst als gelebter Glaube im Alltag. Verändert der Gottesdienstbesuch mein Leben so, dass das ganze Leben zu einem Gottesdienst wird? Wenn Amos der Kritik an den Gottesdiensten beschwörend den Satz anschließt, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach, dann erinnert er an die gewaltige Gerechtigkeit Gottes, welche uns hinein in eine tiefe Anbetung führen kann. Es ist nicht schwer, die sozialen Anklagen des Amos in unsere Zeit zu übertragen. Vielleicht ist die soziale Not in vielen Ländern dieser Welt sogar noch größer als in Israel damals vor etwa 2700 Jahren. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist dies: Es ist komplizierter geworden, soziale Missstände zu beheben. Ich habe den Eindruck, dass wir leicht versucht sind, den Mangel an Recht und Gerechtigkeit immer allzu schnell nur bei den anderen zu sehen, bei den oberen 10.000. Bei Politikern und den Regierungen, bei denen, die in der Wirtschaft und bei den Banken das Sagen haben. Das ist in gewisser Weise richtig und berechtigt. Aber diese einseitigen Schuldzuweisungen können uns selber so stark entmutigen, dass wir auch in den Bereichen, wo wir Einfluss hätten, nichts mehr tun in Bezug zu Recht und Gerechtigkeit. Jemand hat Folgendes erzählt. Eine ältere Person liegt in einem Spitalbett eines Krankenhauses nach einer Operation, schwach, pflegebedürftig. Und ich erinnere mich an einen besonderen Pfleger, wie er die alte Frau ansprach, obwohl sie gar nicht antworten konnte. Ob sie es gehört hat, weiß ich nicht. Er untersuchte und verband ihre Operationsnarbe. Ich war berührt davon, wie besonnen er an das Bett trat, wie behutsam er die Decke fortnahm, die Frau vorsichtig an der Hüfte berührte und sie zur Seite drehte. Ein junger Mann, in sich ruhend, die alte Frau bedürftig. Welch ein Gegensatz! Er könnte seine Arbeit ja auch oberflächlich, geschäftsmäßig tun und so, als wäre er schon wieder auf dem Sprung zu anderen Patienten. Nein, er behandelte die Frau, als wäre sie seine Großmutter. Aufmerksam, mit Bedacht und wie ich fand, auch mit Liebe. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Amos 5,25. Was heißt eigentlich gerecht sein? Nach der biblischen Norm heißt das, gerecht ist, wer nach Gottes Geboten lebt. Der ist gerecht. Ich denke, der obige Bibelvers steht für alle Eltern, die über Jahre ihre kranken Kinder versorgen. Ich denke an die Ehepartner, die ihre pflegebedürftigen Partner pflegen, an Kinder, die ihren Eltern zur Seite stehen. Über Jahre bewundernswert. Das ist deine Liebe, die ganz selbstverständlich beim anderen aushält. Da fließt ein Strom von Recht und Gerechtigkeit. Der dritte Punkt. Der Gottesdienst in der Kirche endet, der Gottesdienst im Alltag beginnt. Wir können Gott darum bitten, dass er uns bei unserem Bemühen, das Rechte zu tun, unterstützt, uns zur Seite steht, auch in unserem Berufsalltag. Amos ist uns ein Vorbild, dass es sich lohnt, sich für die Schwachen, die Verachteten, die, welche niemand will, besonders einzusetzen. Amos ist davon überzeugt, dass Gott unsere Gebete, das Seufzen und das Rufen hört. Und es ist auffallend und erstaunlich, dass schon in den ältesten Zeugnissen der Bibel davon geredet wird, Gott habe ein großes Interesse am Weltgeschehen und an unserem ganz persönlichen Erleben, dieser große Gott. Gott habe ein Herz für bedrängte und für verängstigte Menschen. Die Gottesdienste, die wir feiern, können zu einem Ort werden, in dem wir mit all dem, was wir in der Woche erlebt haben, Schönes und Schweres, vor ihn treten können. Wir erleben dann vielleicht bildlich gesprochen, wie Gott zu uns kommt. In unserer Kirche, zu einem jeden von uns und die Lasten, die uns beschweren, mitzutragen bereit ist. Im Rahmen einer Fernsehreportage wurde aus einem Elendsviertel in Brasilien über einen Gottesdienst berichtet. In dem Elendsviertel gab es nicht einmal einen einfachen Kirchenraum. Da kam ein katholischer Priester in Jeans und Hemd. Er zog sich inmitten der Gemeinde an ein ganz einfaches weißes Gottesdienstgewand an. Dann macht er eine ausgewaschene Öltonne zum Altar, indem er ein weißes Tuch über diese Tonne ausbreitete. Darauf legt er eine Bibel und Brot und Wein. Inmitten allen Drecks und Elends, inmitten der sozialen Missstände, Fragen und Probleme, inmitten der Drogendealer, Prostituierten, der Gewaltkriminellen. So meditierte der Berichterstatter, wurde für einen Augenblick die Welt angehalten, wurde in einfachen Liedern gebeten, in den Worten des Evangeliums und der Feier des heiligen Abendmahls Gottes Gegenwart, der Vollglanz oder Vorglanz seines ewigen Reiches deutlich. Der Bericht über diese Reportage endete mit den Worten: Gottesdienst, ein Fest Gottes bei den Menschen, ein Fest der Hoffnung und der Würde für die Namenlosen. Ich finde diesen Bericht sehr beeindruckend. Gottesdienste müssen nicht großartig sein, Kirchen übrigens auch nicht. Entscheidend ist doch, dass ich die Gewissheit einstellen kann, ganz deutlich einstellen kann, dass Gott nahe ist und wir zu ihm dürfen. Echt und unverstellt mit unseren persönlichen und mit unseren sozialen Anliegen und Sorgen. Der Gottesdienst im Alltag findet in unseren Häusern, Familien, an unseren Arbeitsplätzen und auch an unseren Gemeindeaktivitäten statt. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Noch einmal dieser Vers aus Amos 5, 25. Dieser beeindruckende Satz, ist er ein Auftrag an uns Menschen? Gewiss. Manchmal aber denke ich, der Auftrag für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen, überfordert uns, überfordert mich. Kann es sein, so frage ich mich, dass wir noch genauer hinhören müssen? In diesem Satz schwingt nämlich, so ist mein Eindruck, noch etwas anderes mit, eine Verheißung, eine Zusage. Es ist, als sähe es Gott als seine eigene Sache an, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Ohne unsere Verantwortung schmälern zu wollen, ich finde es unendlich tröstlich, darauf bauen zu können, dass Gott selbst für Recht und Gerechtigkeit einsteht. Aber wir dürfen auch in diesem Falle sein Mund sein, seine Hände und seine Füße. Nicht nur in den Gottesdiensten kann ein Vorglanz des ewigen Reiches deutlich werden, sondern immer auch da und immer auch dann, wenn Gerechtigkeit geschieht und wir, wenn notwendig, für die Gerechtigkeit kämpfen. Der vierte Punkt: Was Gott verheißt, das kann er auch tun, das ist unser Jahreslos des Korps, wir haben schon etwas darüber gehört. Und die Predigten sollen auch auf diese Verheißungen hinweisen, dass wir daran festhalten. Amos, ein Mann Gottes, Gottesdienst als sein Lebensmotto. Der Gottesdienst als Lebensmotto setzt sich nämlich in Ewigkeit fort. Das ist die fantastische Verheißung dieses Buches von Amos. Das ewige Leben ist ja jetzt schon. Und der ewige Gottesdienst ist auch jetzt schon. Jetzt schon. Wir feiern eigentlich jetzt schon in Ewigkeit. Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und, was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist. Ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Lande ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott, Amos 9, 11 und 15. Ja, zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern. Eine gewaltige Zusage. Eine neue, eine wiederhergestellte Erde ist das Letzte, das der Prophet von Tekoa schauen darf. Er darf in die Ewigkeit schauen. In eine Ewigkeit, die jetzt schon da ist. Denn sein Reich ist schon gekommen. Und wir stehen da drin und wir feiern Gottesdienst. Wohl jetzt, aber das Jetzt ist schon Ewigkeit. Ist uns das bewusst? Das gibt deinem Gottesdienst ein ganz anderes Gewicht. Dieser Blick, der dem Amos geschenkt ist, ist etwas völlig anderes als ein schöner Zukunftstraum. Es handelt sich hier weder um einen Traum, noch um eine zwar begreifliche, aber billige Vertröstung auf ein besseres Jenseits, sondern um Gottes verheißendes Treuwort. Unser Gottesdienst wird auch auf der neuen Erde unter dem neuen Himmel fortgesetzt. Der fünfte Punkt, wie wenden wir diese Predigt in unserem Alltag an? Nach dieser Predigt wollen wir uns fragen, was heißt Gottesdienst als Lebensmotto und wie wenden wir dies in unserem Alltag an? Im Gottesdienst, im Dienen für Gott, sind nicht nur unsere beiden Gottesdienste gemeint, sondern alle Veranstaltungen in unserer Gemeinde. Und da wird unser Korpsleitbild umgesetzt und womöglich gelebt. Unser Korpsleitbild, das Schwache stärkt ihr, das Kranke heilt ihr, das Verwundete verbindet ihr, das Verirrte holt ihr zurück, das Verlorene sucht ihr und das Starke, das niedergetreten wurde, richtet ihr auf. Nach Hesekiel 34, 4. Das Nach ist da, weil es eigentlich anders heißt in diesem Vers. Es heißt, das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und so weiter. Aber wir wollen das ja gerade tun und auch Amos will das. Auch er will, dass die Gerechtigkeit und das Recht durchbricht in seinem Land. Nach dieser Predigt heute Morgen ist es nun sehr, sehr wichtig, dass wir das auch in unserem Alltag ausleben. Dann wird der Gottesdienst zu unserem Lebensmotto. Wir dürfen jetzt das Leitbild sehen, unseres Korps. Gott sagt uns durch dieses Leitbild, und wir wollen es wirklich in uns auch hineinnehmen. Ihr dürft nochmal zurück zum Leitbild. Das Schwache stärkt ihr im Alltag. Nicht, wir haben es einfach da auf der Folie und wir versuchen es zu leben, da bei uns in der Gemeinde, sondern im Alltag stärkt ihr das Schwache. Im Alltag heilt ihr das Kranke. Im Alltag verbindet ihr das Verwundete. Im Alltag holt ihr das Verirrte zurück. Im Alltag sucht ihr das Verlorene und das Starke, das niedergetreten wurde, richtet ihr auf. Im Alltag dürfen wir das leben. Und das ist so etwas Gewaltiges, das gibt unserem Alltag, auch im Berufsleben oder wo das ist, einen solchen Wert, dass wir das tun. Und wenn wir das im Alltag nicht tun, aber hier tun wir es, dann sind wir halt einfach nicht echt. Und dann, ja, dann könnte es sein, dass Gott über uns auch sagt, was macht ihr da für ein Theater. Ich denke, unser Leben im Gottesdienst, unser Leben im Alltag sollte echt sein und ja, es sollte authentisch sein. Gott sagt, ich hasse euer Feiern. Geradezu widerwärtig sind sie mir, eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Harfengeklimpfer. Gott hasst diese Art Gottesdienst nicht, weil dieser schlecht vom Programm her wäre oder zu wenig auf Gott ausgerichtet ist, sondern weil das soziale, diakonische Leben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, im Alltag nicht ausgelebt wird. Die Werte, die wir hier in der Gemeinde vertreten, sollten auch unseren Alltag im Beruf, in der Familie, in der Ehe prägen. Dann wird Amos 5,25 ein lebendiges Zeugnis und unsere verschiedenen Lebensbereiche bewässern. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Wir möchten jetzt einfach nochmal zu unserem Leitbild zurückgehen. Das Schwache stärkt ihr. Und ich bitte jetzt, dass die Menschen, die sich schwach fühlen, also schwach fühlen heißt, die Menschen, die sich unwert achten, die irgendwo sich daneben fühlen, die irgendwie keine Heimat gefunden haben auf dieser Welt, die, ja, die keine Kraft haben oder wenig Kraft haben zum Leben, dass die, wenn sie den Mut haben, man muss das nicht, man darf, wenn man will, einfach aufstehen. Und die anderen, die dürfen beten. Man muss gar nicht aufsehen. Und ich bete dann für diese Menschen, die sich so fühlen. Und wir dürfen das auch im Alltag so machen und für die Schwachen beten. Ja, Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt diese Menschen, die sich schwach fühlen heute Morgen, die vielleicht im Alltag sich auch schwach fühlen, dass die gestärkt werden jetzt. Wirklich gestärkt werden und zwar übernatürlich gesalbt werden durch deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich drum. Gieße deinen Segen jetzt auf diese Menschen, auf diese Kraftlosen und stärke sie. Denn du sagst, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Danke, dass deine Kraft jetzt auf diese Menschen kommt, überdimensional stark und mächtig. Lob, Preis und Dank. Wir wollen das Leitbild wieder betrachten. Das Kranke heilt dir. Und ich möchte auch die Menschen bitten, die sich heute Morgen krank fühlen, die spüren, bei mir ist etwas nicht gut, ob körperlich oder seelisch. Auch diese dürfen aufstehen, wenn sie möchten. Man darf auch am Platz das Gebet in sich aufnehmen, aber manchmal hilft es auch aufzustehen. Und ich bete auch für die Menschen, die sich krank fühlen. Und wir dürfen auch im Alltag das tun und für Menschen beten, die krank sind. Herr, berühre auch die kranken Menschen in unserer Mitte. Berühre sie. Komme mit deiner Kraft über sie. Und schenke, dass heute Menschen diesen Raum verlassen und gesund sind. Sie sind krank gekommen und sind gesund gegangen. Herr, das kannst du. Nicht dieses Gebet macht das, sondern du tust das. Du berührst jetzt die Menschen, die sich krank fühlen. Stark berührst du sie und heilst sie. Denn durch deine Wunden sind sie geheilt. Und ich preise dich dafür, du mächtiger Gott. Lob, Preis und Dank gehört dir. Und wir wollen dich ehren. Wir wollen dich rühmen. Wir wollen dich anbeten. Du großer, mächtiger Gott. Du herrlicher Heiland. Und du kannst wirklich deinen Segen jetzt auf diese kranken Menschen legen und sie berühren und stärken. Ich danke dir dafür, ich ehre dich dafür, du mächtiger Gott, du großer Herr und König. Dich wollen wir rühmen und dich wollen wir anbeten. Und wir haben in unserem Leitbild auch diesen Aufruf, das Verwundete verbindet ihr, das Verirrte holt ihr zurück, das Verlorene sucht ihr. Und ich möchte auch bitten, all die Menschen, die sich verwundet fühlen, die sich verirrt fühlen, die sich verloren fühlen, auch aufzustehen, diejenigen, die das möchten. Und wir möchten auch euch segnen heute Morgen. Wir möchten auch glauben, dass die Kraft Gottes euch berührt. Alle die, die sich verwundet fühlen, sollen verbunden werden, ihre Wunden. Und auch die, die sich irgendwo verirrt haben, sollen gesegnet werden heute Morgen und zurückgeholt werden. Die Verirrten, Herr, berühre sie, lege deinen Frieden auf sie, deine Kraft, deine Fülle. Ich danke dir, du mächtiger Gott. Und ich bitte auch die, die sich verloren fühlen, die Jesus nicht kennen oder die wieder von ihm weggegangen sind, auch die Menschen dürfen aufstehen, wenn sie das möchten. Und wir wollen euch auch segnen und ihr dürft auch ein Gebet nachsprechen. Herr, ich möchte mein Leben dir übergeben, neu oder das erste Mal oder wieder neu. Ich möchte mich ganz dir hingeben, Jesus, vergib mir alle Sünden, bis zu diesem Moment, bewusste, unbewusste Sünde. Und komme du jetzt in mein Leben hinein, ganz neu, fülle mich mit deinem Leben, fülle meinen Geist mit deinem Geist. Ich preise dich. Lob, Preis und Dank, dass du mir diese Gewissheit gibst, der Gotteskindschaft, diese Gewissheit der Sündenvergebung, diese Gewissheit, dass du in mir lebst, diese Gewissheit vom ewigen Leben. Danke, dass du mir diese Gewissheit schenkst, Kraft deines Blutes. Lob, Ehre und Dank. Und so dürfen wir leben hier in der Gemeinde oder dort, wo wir zu Hause sind, geistlich. So dürfen wir leben im Alltag. Und so dürfen wir beten mit all den Menschen, die um uns sind. Wir müssen hier nicht ein getrenntes Christenleben leben vom Alltag. Es sollte gleich sein, hier und im Alltag. Und ich weiß, manchmal heißt es, ja, man kann vieles nicht mehr sagen, weil man nicht verstanden wird. Ich glaube das nicht. Der Heilige Geist macht das schon klar. Ich denke, wenn wir wirklich Erweckung erleben wollen in unserem Leben und auch dort, wo wir sind, hier auch, dann gibt es nur eines, dass wir, wie Amos, das verkündigt, ein Leben des ewigen Gottesdienstes leben. Dieses Leben geht in Ewigkeit weiter. Wir möchten jetzt aufstehen für das Schlussgebet, den Segen. Ich möchte diesen Vers als Abschluss einfach noch einmal proklamieren, als Ermutigung aus dem Amos. Siehe, es kommt die Zeit, sagt der Herr, Herr, da werde ich einen Hunger ins Land schicken, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst, nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Siehe, es kommt die Zeit, sagt der Herr, Herr, da werde ich einen Hunger ins Land schicken, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst, nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Und Jesus, danke, dass du diesen Hunger in uns hinein sendest, dass wir einen Hunger haben nach deinem Wort, nicht als Programm, nicht als geistliche Züchtigung, sondern weil wir nicht anders können, als dein Wort zu lesen, weil es Leben ist, weil es Substanz hat und Kraft vermittelt. Danke. Danke, dass du jetzt deinen Segen auf uns legst und uns berührst und stärkst und tröstest, uns heilst und befreist und rettest. Danke, dass wir das hier leben dürfen, aber dass wir das auch im Alltag leben dürfen, dass wir das in Ewigkeit leben dürfen. Wir preisen dich und jedes Mal, wenn wir so zusammenkommen, dürfen wir wissen, das wird auch in Ewigkeit der Fall sein. Wir feiern ewig Gottesdienst. Danke. Weder durch Macht noch menschliche Stärke, durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Amen. Amen.